Gut, dann lass uns mal den Umschlag schauen von diesem zweiten Heft. Weil das erste Heft, hatte ich schon mal gesagt, dass dieses erste Heft so mehr theoretisch ist. Sehr wichtig, natürlich. Aber jetzt wird es langsam mehr sehr interessanter, sag mal so, konkreter. Obwohl heute das Thema Liebe, ja, muss man wirklich durch den Kopf lassen, wie man das jetzt konkretisiert. Aber alle anderen Hefte haben nur ein Bild. Nur dieses hat jetzt 16 kleine Bilder, weil ich mir große Gedanken immer mache, wie gestalte ich die Hefte. Ne? Die Hefte momentan gestalte ich die noch alle. Und ja, wie kann ich so den Alltagsleben in ein Bild repräsentieren, weil ja, ich möchte nicht hier ein Bild von jemand, der in einer Kirche sitzt, haben. Obwohl da das zweite von links oben eine Gemeinde sein soll. Aber was auch ein Teil des Lebens des Jüngers ist, in der Gemeinde und so, aber ich möchte auch alle anderen Situationen repräsentieren, in der Arbeit, in der Schule, im Hobby und in der Ausbildung und in der Familie und in der Schule und der Freizeit. Und hier unten gibt es sogar einen, der so, der ein bisschen traurig sitzt auf einer Bank. Die verschiedenen Aspekte des praktischen Lebens eines Jüngers. Und darum habe ich ja diese 12, diese, ja, lass mal sehen, 16 kleine Fotos benutzt. Gut, Einleitung. Ja, Sonne. Lass mal sehen, wo ist Sonne? Welches Bild meinst du jetzt? Das vierte, das zweite von oben, wo der Mann grillt, wahrscheinlich, oder? Ja, ja, verschiedene Momente, weil Leben des Christen ist Alltag. Alles, was wir tun, so alles, was wir von 0 Uhr morgens bis 24 Uhr, was wir so machen. Und ja gut, Einleitung, ja, das Ziel dieser Jüngerschaft im ersten Jahr, erste Jahr, auch auf dem Umschlag steht grundlegende Jüngerschaft. Grundlegende, weil ich diese Jüngerschaft in zwei Teile teile. Das heißt, das erste Jahr, grundlegende und zweite und dritte Jahr, die vertiefende Jüngerschaft. Warum teile ich das so? Weil dieses erste Jahr, das ist mehr quasi so, die Versicherung sozusagen, das heißt, dass man geistlich überlebt. Die Frage, wie kann ich geistlich überleben oder was muss ich als Lehrer meinen Jüngern vermitteln, dass sie geistlich überleben bis zum Ende ihres Lebens? Das war quasi die Hintergrundfrage, was mich in diesen vier ersten Heften den roten Faden ist. Das geistliche Überleben, das geistliche Alltag. Wie kann man den geistlichen Alltag bewältigen? Der Jünger selbst, der Glaube selbst. Alles, was mit dem Glauben oder Glaubensleben zu tun hat. Das sind die vier ersten Hefte. Das erste Jahr. Gut. Ja, gut. Ja. Noch auf der Seite 5 bei der Einleitung. Hatte ich mal schon gesprochen über diese zwei Schuhabdrücke, was im Logo unseres Verlages ist. Diese zwei Schuhabdrücke, die haben eine Bedeutung. Und einen anderen Bibelvers, was man auch benutzen kann, für diese Schuhabdrücke zu erklären, 2. Petrus 3, 18. Gut. 2. Petrus 3,18a, wächst in der Gnade und in der Erkenntnis. Das heißt, wächst ist ein Gebot. Petrus sagt, tu das, wächst, bitte bleib nicht stehen, bitte wächst, das heißt, bitte geht vorwärts. Und zwei Aspekte nennt er, Gnade und Erkenntnis. Diese zwei Aspekte übersetze ich so mal. Gnade heißt, ja, der Heiligen Geist oder die Beziehung mit Gott oder die Salbung. Das heißt, dass das geistliche Aspekt, das Aspekt der, des Lebens Gottes in uns. Und die Erkenntnis ist Bibelkenntnis, dass man das Wort Gottes kennt. Diese zwei quasi Flügel eines Flugzeugs sozusagen. Ja, wir empfehlen es dir, für die Lektionen Zeit zu nehmen. Das sage ich immer wieder. Ich will hier nicht langweilig sein und Sachen wiederholen, aber dass wir einfach diese Jüngerschaft wirklich durchkauen, dass diese Sachen, die wir lernen, in unsere Seele wirklich fest werden. Zum Beispiel das heutige Thema über Liebe. Ne? Liebe haben wir schon tausendmal gehört, sicher, in Predigten und Vorträgen etc. Aber das müssen wir immer wieder nachdenken, weil wir einfach so egoistisch sind und müssen immer wieder nachdenken, ja, liebe ich oder verstehe ich wirklich, was Liebe ist und so weiter. Gut, dann auf Seite 7, Liebe, die Grundlehre Jesu im Alltag. Okay, heute ist der 8. Mai 2018. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. 1. Johannes 4, 11. Bianca, bist du da? Ah, okay. Okay, ich habe dich nicht gehört beim Vers. Okay. Gut, dann auf Seite 8. Ja, Liebe. Liebe in der Bibel, ne, ist so eine Sache, die unseren Alltag sehr beeinflusst. Weil wir werden das auch gleich sehen, dass Liebe in der Welt eine Bedeutung hat und in der Bibel eine andere Bedeutung. Und deswegen müssen wir das Thema auch studieren. Das heißt, wenn das Wort Liebe in der Welt die gleiche Bedeutung hätte als in der Bibel, dann müssten wir das nicht studieren. Dann wüsste man das automatisch. Aber weil es dann so verschieden ist, so extrem verschieden ist, müssen wir wirklich studieren, ganz bewusst studieren. Darum habe ich da auch geschrieben, Liebe sollte grundsätzlich unser Handeln bestimmen, weil in diesem Heft geht es um das Handeln. Wie handle ich als Christ? Aber bevor wir jetzt anfangen zu denken, ja, ich muss so handeln, ich muss das tun, ich muss jenes tun, sollten wir uns fragen, ja, aber was ist der Motor, was ist die Motivation dieses Handels? Und da ist eine große Antwort die Liebe. Ja, natürlich, ja, sagen wir, die Leitung des Heiligen Geistes und so weiter, aber auch die Liebe ist die große Motivation zu unserem Handeln. Alles andere, was wir studieren werden, später in der Lektion 2, 3 etc., hat damit zu tun. Die Liebe. Ohne Liebe ist alles umsonst. Ne? Paulus im Korintherbrief, ne? Ohne Liebe, wenn ich keine Liebe habe, dann ist meine Stimme so wie ein Schall von einem Lautsprecher oder von einem, ne? Eine kleine Glocke oder so. Ne? Gut, 1. Johannes 4, 9 bis 10. Dort wird Gott selbst als Quelle und Vorbild der Liebe dargestellt. Ganz wichtig, ne? Gott verlangt nicht von uns, dass wir lieben, ohne dass er selbst hingegangen ist und uns geliebt hat. Und wenn jetzt Jesus nicht zur Welt gekommen wäre, dann wäre das quasi ein bisschen heuchlerisch, wenn Gott sagen würde, ja, liebt und so weiter, ich liebe euch auch. Ne? Aber wie zeigt sich, wie kann Gott, der Allmächtige, beweisen, dass er uns liebt? Ne? Dadurch, dass er seinen Sohn geschenkt hat. Wieder so ein Punkt, wo wir sehen, wow, ne, wie wichtig es ist, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat. Da sehen wir die Liebe Gottes, da sehen wir, was Liebe ist. Was Liebe, dass die biblische Liebe ist. Und diese Liebe, die verlangt Gott nicht nur seit Jesus Christus gekommen ist, auch schon in den Zeiten des Alten Testaments. Wichtig, ne, weil viele denken, ja, Jesus hat die Liebe beigebracht. Und im Alten Testament, da gab es nur Gesetz, da gab es nur, der Gott war ein quasi so ein großen Riesenpolizist oder so ähnlich, was uns überwacht und so etc., uns bestrafen will, wenn wir was falsch machen. Ne? Aber im Neuen Testament, da ist die Gnade gekommen und das quasi wie ein anderer Gott. Nein, Gott ist der gleiche geblieben, sowohl im Alten Testament als im Neuen Testament. Ein paar Sachen haben sich geändert, aber auch im Alten Testament hat Gott gesagt, du sollst den Nächsten lieben. Ne? Sogar der der Schriftgelehrte hat Jesus gefragt, welches ist das größte Gebot? Oder? Das größte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, Gott, ne, über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Woher hatte der das? Aus dem Alten Testament. Er hat das Alte Testament zitiert und naja, es ist nichts Neues, ne? Anderen Menschen zu lieben. Ja. Ja, genau. Das Gesetz. Das Gesetz, das heißt die 10 Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, alles erfüllt sich in dieses Gebot, Liebe. Und wenn wir verstehen, was Liebe ist, dann können wir auch lieben. Darum, lass uns heute mal studieren, was ist dann überhaupt Liebe? Ja, zur Zeit Jesu oder zur Zeit des Alten Testaments, da mussten die Leute sich anstrengen, um andere Menschen zu lieben. Das war schwer. Und Jesus hat gesagt, du sollst deinen Feinden lieben. Im Alten Testament gab es diese Gebote nicht. Natürlich, weil es dann im Alten Testament viel, viel schwerer war zu lieben. Warum? Weil die Leute nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes hatten. Und was bringt die Ausgießung des Heiligen Geistes? Hier Galater 5, 22. Bianca, würdest du bitte hier Galater 5, 22 bitte lesen?
Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, 22.
Die Frucht des Geistes, ja, gut, die Frucht des Geistes ist, ne, ist Liebe, die Frucht in Singular, nicht die Früchte, sondern die Frucht ist die Liebe und jetzt Freude, Friede, Langmut etc., das sind ja quasi, wie diese Liebe dann konkret wird, ne? Konkreter, ganz praktisch, die Liebe ist ein, ja, Ergebnis, wie könnte man sagen, ne? Eine Sache, die der Heilige Geist bewirkt in uns, das macht der Heilige Geist in uns, er schenkt uns Liebe, er gießt die Liebe in unserem Herzen aus. Das heißt, wir haben Unterstützung. Uns sollte es leichter fallen, zu lieben, als die Leute zur Zeit Jesu. Und darum hat es vielleicht auch Jesu das verschärft sozusagen. Du sollst deinen Feinde lieben. Ne? Gut, was ist Liebe? Ne? Was ist Liebe? Liebe ist Aufopferung. Total wichtig, weil in der Welt denken die meisten Leute, ja, Liebe. Ne? Heutzutage ist es noch schlimmer geworden. Als ich Kind war, dann hieß es noch lieben, ne? Ein romantisches Gefühl. Heutzutage, wenn man so hört im Radio oder so Fernseher, meistens, wenn das Wort Liebe benutzt wird, dann meinen die, ne, eine körperliche Beziehung, ne? Ganz oberflächlich, ne? Und da kann man auch diesen Vers verstehen, weil sich die Bosheit vermehrt in den letzten Tagen, wird sich die Liebe in den meisten erkälten. Viele Leute, die sind gar nicht mehr fähig zu verstehen, was Liebe ist, weil sie so viel sündigen, das heißt in diesem Bereich ja der Sexualität, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, wahre Liebe zu verspüren. Ne? Weil sie jetzt mit vielen verschiedenen Partnern intime Beziehungen hatten, dann wissen sie gar nicht mehr, was wahre Liebe ist. Darum müssen wir das auch studieren, was ist Liebe in der Bibel. Und das geht in einer ganz anderen Richtung. Liebe ist Aufopferung. Würden wir nie denken. Ne? Liebe ist Aufopferung. Jesus hat sehr oft darüber gepredigt und hat sich selbst als ein Vorbild von Liebe dargestellt. Das ganze Leben Jesu war Liebe und das sehen wir in alles, was er für uns getan hat. Wenn Jesus sagt, ja, ich bin Liebe, aber wie sehen wir die Liebe Jesu? Weil er nett war, weil er immer, ja, die Leute Honig auf den Mund gestrichen hat, ne? Oder was war dann Liebe? Das war sein Leiden. Sein Kommen in dieser Welt. Der hat die Herrlichkeit verlassen und in diese Welt gekommen. Da sehen wir seine Liebe, dass er die Herrlichkeit verlassen hat. Das heißt, er lebte in Herrlichkeit im Himmel. Das heißt, ne, in Glanz, in Heiligkeit, in Licht, in alles, was schön und herrlich und großartig ist. Das ist der Himmel. Dort lebte er und er kam zu dieser Welt, wo alles problematisch ist, wo viele Probleme gibt, wo Leiden ist, wo Hunger ist, wo Tod ist und Krankheiten und so weiter, dass er das getan hat, ne, quasi, ne, wenn wir uns das vorstellen würden, wenn wir nach irgendwo hinziehen würden, am Ende der Welt oder in, mitten in Afrika oder irgendwo, wo die Leute bettelarm sind, wo es eine Wüste ist, wo es kein Wasser gibt, wo alle Menschen sich mit Lumpen kleiden, ne? Und dann könnten wir es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was es heißt, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat und zu dieser Welt gekommen ist. Versteht ihr? Ne? Als wenn wir jetzt sagen würden, okay, ich gehe jetzt zu einem Land, das bettelarm ist, wo alles dreckig ist, wo es kein sauberes Wasser gibt und nur Lumpen tragen, wie die Menschen, die dort leben und so weiter. Ich würde essen, was die essen und so. Vielleicht, wahrscheinlich würde ich eine Krankheit bekommen und so weiter. Aber ich werde das tun aus Liebe. Und so können wir ein bisschen verstehen, was Jesus gemacht hat. Das ist die biblische Liebe. Jesus ist durch Wüsten gewandert, Verfolgungen erlitten, Versuchungen, Leid, Tränen, Verleugnung und Tod. Ne? Stellt euch das mal vor, ihr geht zu einem Land, da mitten in Afrika, sagen wir mal so, und lässt alles hinter euch, kleidet euch mit Lumpen und esst das Essen, was die Leute da essen, und ihr werdet noch verfolgt und verleugnet und die Leute töten euch noch, versteht ihr? Ne? Das wäre ganz, ganz schlimm. Ne? Wir würden sagen, nee, dann gehe ich wieder zurück und fertig, und die sollen selber sehen, wie sie fertig kommen, wie sie sich, ne, organisieren, ohne mich, ne? Würden wir vielleicht sagen. Aber Jesus hat das alles auf sich genommen, aus Liebe. Und dann verstehen wir ein bisschen besser, was Liebe ist. Was Liebe ist und warum Jesus auch dieses Gebot gegeben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, werde ich gleich besprechen. Er hat Menschen zur Seite gestanden, unterstützt, Menschen geholfen, denen den Weg gezeigt, die Wahrheit gepredigt und gelehrt. Viel Geduld hat er gehabt. Viele wollten ihn gar nicht hören. Viele wollten nur die Heilung, die er angeboten hat, ne, zum Beispiel, wieder zu dieses Beispiel, was ich vorher genannt hatte. Ihr stellt euch vor, ihr geht zu einem ganz armes Land und bringt da Nahrungsmittel für die Leute und schenkt denen Medizin und so weiter. Und dann sagt ihr, Leute, hört zu, ich möchte euch noch was Zusätzliches, Gutes anbieten, das Evangelium. Und die würden sagen, nein, wir wollen nur Essen und Medizin, aber Evangelium nicht, ne? So ähnlich war der Fall von Jesus. Der hat den Leuten geholfen, die Menschen geheilt, denen Brot gegeben. Aber wenn, als es darum ging, an ihn zu glauben, bei ihm zu bleiben, halten zu ihm, ne, dann sind die meisten abgehauen. Das war sehr, sehr schlimm, und das hat Jesus auf sich genommen aus Liebe. Kommen wir immer wieder zurück zu diesem Punkt. Aus Liebe. Das ist Liebe. Ne? Und da sehen wir, dass Liebe nicht romantisch ist. Wenn wir denken an das Wort Liebe, heißt Aufopferung. Jesus hat gesagt, helfe und segne deine Verfolger. Liebe deine Feinde. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das heißt Aufopferung. Dass wir helfen. Dass wir Sachen tun, nicht weil es uns gefällt, weil wir Lust darauf haben, sondern genau das Gegenteil. Weil wir wissen, dass die Menschen das brauchen. Und dass wir helfen Menschen, die es nicht verdient haben. Weil wenn wir jetzt Menschen helfen, die unsere Freunde sind, weil sie uns früher einen Gefallen getan haben und wir sind denen einen Gefallen schuldig, dann ist das nicht wahre Liebe. Wie Jesus gesagt hat, sogar die Übeltäter, die helfen sich untereinander. Aber wenn wir jetzt unsere Feinde lieben oder lieben Menschen, die uns verfolgen, dann hat das jetzt einen Wert, einen geistlichen Wert, dann hat es jetzt eine Würde, eine Bedeutung. Auch beim Betrachten von 1. Korinther 13 verliert die biblische Liebe an Romantik. Ich schlage vor, lieber Leser, im folgenden Text das Wort Liebe als eine Übung mit einem Namen auszutauschen. Wenn wir jetzt sagen, wenn ich sage, ich tausche hier das Wort Liebe mit meinem eigenen Namen, Rolf, dann werde ich das hier so lesen. Rolf ist langmütig und gütig. Rolf beneidet nicht, Rolf prahlt nicht und so weiter. Ne? Es ist sogar ein bisschen komisch, dass ich das mache, ne? Aber jeder von euch könnte das selber machen für sich selbst, quasi als so eine Auto, eine Selbst, wie kann man sagen, dass man sich selbst analysiert, quasi wie man sich selbst in einen Spiegel guckt und sieht, ja, bin ich das, ne? Bin ich wirklich langmütig und gütig? Beneide ich wirklich nicht, ne? Prahle ich wirklich nicht, blähe ich mich wirklich nicht auf, ne? Bin ich wirklich nicht unanständig, suche ich wirklich nicht das meine und so weiter, ne? Dann sehen wir, was die Liebe ist, welche Eigenschaften die Liebe hat. Schwester Belkis, würdest du bitte hier diesen 1. Korinther 13, 4 bis 7 lesen? Auf Seite 9 ganz oben.
Auf Betrachten von 1. Korinther 13.
Nein, nur der Text. 1. Korinther 13, 4 bis 7.
Achso, jetzt habe ich das, ja. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ich habe immer ganz weit oben.
Aha. Ja, das heißt hier in diesem 1. Korinther, ne, 1. Korinther 13, das ist quasi so ein... ja, einer dieser Kapitel der Bibel, ne, weil es gibt einige so Kapitel in der Bibel, die, wenn man die hört, die Adresse hört, dann klingelt es, wie zum Beispiel Psalm 23, ne, der gute Hirte, oder Hebräer 11, über den Glauben und so weiter. Hier 1. Korinther 13, ein Kapitel über die Liebe. Könnte man überhaupt über die Liebe nicht reden, ohne diesen Kapitel zu erwähnen, ne? Gut, hier merken wir schon, dass Liebe kein Gefühl ist. Ich sage mal so, Liebe beruht nicht auf Gefühlen. Ansonsten könnte Jesus es nicht befehlen. Wir haben schon gesehen, das heißt, diese ganzen Sachen zu machen, das ist hart. Aufopferung. Wenn jetzt Aufopferung ein Gefühl wäre, ich fühle, empfinde Lust, mich aufzuopfern, dann wäre es ganz leicht, ne? Aber da es kompliziert ist, weil Aufopferung heißt immer, die eigenen Wünsche und Ziele einzustecken und anderen Menschen zu helfen, die unsere Zeit investieren, damit andere Menschen geholfen wird und so weiter, das ist immer kompliziert. Und darum ist jetzt kein Gefühl. Vielleicht im Laufe der Zeit kann man das auch entwickeln, sollte man auch entwickeln, dass man lernt, das zu schätzen, dass man sagt, ja, wie gut, toll, ich konnte jemand helfen, das freut mich, dass ich sehe, dass diese Person jetzt dieses Problem überwunden konnte, da ich sie geholfen hat. Gut, das kann man entwickeln, aber ich sage mal, zuerst mal ist man egoistisch. Der Egoismus ist quasi das Gegenteil von Liebe. Egoismus heißt, ich denke an mich selbst und die anderen sollen sich, ne, über ihre eigenen Probleme sorgen, und Liebe ist das Gegenteil. Ich gehe hin und sage, so, ich opfere meine Zeit, ich opfere mein Geld, ich opfere mein alles und so weiter, etc., mein Anrecht, um Leute zu helfen, die es nicht verdient haben, Leute, die arm sind, Leute, die betteln, oder Leute, die gar nicht meine Freunde sind, Leute, die vielleicht mir sogar was Böses angetan haben und so weiter. Ich opfere mich für die. Ansonsten könnte Jesus es uns nicht befehlen. Interessant, dass Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wenn Liebe jetzt ein Gefühl wäre, dann könnte das Jesus nicht befehlen. Weil Gefühle kann man jetzt nicht befehlen. Ich sage, ja, du musst jetzt dich freuen. Ne? Kann ich nicht befehlen, weil das, ne, es ändert sich im Laufe der Zeit quasi von alleine sozusagen. Aber Jesus hat gesagt, ihr sollt euch lieben. Ne? Ihr sollt euch lieben. Das heißt, es ist eine Anstrengung. Ich sage, es ist eine Entscheidung. Ich will jetzt lieben. Ich habe mich entschieden, ein liebender Mensch zu sein. Ein Mensch, der gehorcht. Ein Mensch, der anderen hilft. Ein Mensch, der bereit ist, sich zu opfern für andere Menschen. Interessant, dass hier Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist dann neu an dieses Gebot? Weil es gab schon das Gebot, ihr sollt lieben. Ihr sollt Gott lieben über alles und der Nächste wie euch selbst. Was ist dann neu an diesem Gebot? Dass Jesus unser Vorbild ist. Ja, das ist viel, viel, viel schlimmer. Ne? Im Alten Testament hieß es, du sollst deine Feinde hassen und deine Freunde lieben. Aber Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde, ne? Und liebt einander, wie ich euch geliebt hatte. Das heißt, hat Moses das Volk geliebt? Ich erinnere mich nicht, ob es geschrieben steht, ob Moses das Volk geliebt hat oder nicht. Der war der Gründer der jüdischen Religion. Was? Mhm. Mhm. Ja. Ja, sicher, sicher hat er sich sehr geopfert für das Volk. Sicher, ne? Aber Jesus, ne, hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und was ist Neue daran? Das Neue ist, dass Jesus sich als Maßstab der Liebe hinstellt. Weil früher war der Maßstab, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Und darum heißt es auch, ne, ich will euch jetzt nicht durcheinander bringen, es ist so eine kleine Randbemerkung, was ich jetzt sagen werde. Ein kleiner Witz. Aber merkt ihr, dass das Gebot der Nächstenliebe annulliert wurde? Weil das Gebot der Nächstenliebe heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot hat Jesus annulliert. Es gilt nicht mehr. Das heißt, wenn jemand sagt, Leute, hört zu, es steht geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ne? Dann könnte man hingehen und sagen, dieses Gebot hat keine Gültigkeit mehr, ne? Weil Jesus das abgeändert hat. Jesus hat gesagt, liebe einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, weil das alte Gebot hieß, das Maßstab war unsere eigene Liebe. Versteht ihr? Im Alten Testament ist der Maßstab für die Liebe unsere Eigenliebe. Im Alten Testament. Und im Neuen Testament ist das Maßstab für die Liebe Christi für uns. Ja? Natürlich ist die jetzt viel, viel größer, ne? Viel, viel größer, ne? Und darum habe ich gesagt, es ist einfach eine Randbemerkung, ne? Natürlich sollen wir einander lieben, aber ich soll meinen Nächsten lieben, nicht wie mich selbst, sondern wie Christus mich geliebt hat. Das ist viel, viel stärker. Viel, viel stärker. Man darf Liebe nicht mit zärtlichen und warmen Gefühlen verwechseln. Solche Gefühle sind nie Grundlage von Liebe, sondern ihre Folgen. Was ich immer wieder betone. Gefühle sind Folgen von Entscheidungen oder von Lebensstil, von Gedanken. Die Gefühle, die kommen immer, nachdem man irgendwas erlebt, gedacht, gemacht hat. Und wenn man jetzt gute Gefühle haben will, dann muss man auch richtig denken, richtig handeln. Und viele tun hier die Kutsche vor die Pferde. Ne? Die folgen ihre Gefühle und das gibt dann einen Teufelskreis. Ne? Weil die Gefühle, die führen uns immer tiefer. Weil die Gefühle, die haben Höhen und Tiefen. Und wer diese Höhen und Tiefen dann hinterhergeht, diese Höhen und Tiefen, die gehen immer tiefer im Durchschnitt sozusagen. Aber wer das Richtige tut, wer die richtige Entscheidung trifft, wer die richtigen Gedanken hat, die gesegnete, göttliche Gedanken hat, der hat auch immer bessere Gefühle. Halleluja. Ja. Aha. 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 Ja. 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 Dann siehst du, Schwester Belkis, das ist ein Beispiel für Liebe. Weil, ne, du, sagen wir so, du hast es nicht getan. Der Motor für diese Aktion war nicht das Gefühl, was du hattest, sondern du hattest gegen deine Gefühle gemacht. Und daher kamen auch die guten Gefühle, nachdem du das gesehen hast, dass du irgendwas gemacht hast und wo du gehorcht hast und wo die Menschen gesegnet wurden etc. Dann hast du ein Feedback. aber am Anfang nicht. Und genau da ruht auch der Lohn der Sache. Wenn wir immer nur Sachen tun, die uns gefallen, die uns nahe liegen, dann hat es auch keinen Wert. Ne? Der Wert unserer Aktion liegt immer in Verbindung mit wie viel das uns auch gekostet hat, wie viel Anstrengung das auch gekostet hat. Ne? Gut, nächste Überschrift. Liebe ist eine Entscheidung. Ja, lieben kann man nicht ohne das Herz. Ansonsten wäre es nicht Liebe, logischerweise. Ja, Gefühle ändern sich. Und das stabile Fundament der Liebe ist die bewusste Entscheidung, sich für die Mitmenschen zu opfern. Die Gefühle sind Ergebnisse einer Veränderung unserer Gesinnung. Sich immer wieder zu besinnen und entscheiden, Gott unsere Mitmenschen zu ehren und ihm zu dienen und sie zu dienen. Ja? Halleluja. Liebe ist das Gegenteil von Egoismus, ne? Sich dem Wohl der anderen zu widmen, anstatt das eigene. Ist schwer. Ne? Ist schwer. Liebe hat zwei Seiten. Das benutzen wir auch oft, diese Aussage, die Liebe hat zwei Seiten. Die sanfte Seite der Liebe, zärtlich und nett zu sein, sind wichtige Aspekte der Liebe, andere Menschen respektvoll und hilfsbereit zu begegnen. Wichtiger Aspekt der Liebe. Es ist ein Christ, der immer auf die Decke geht, der immer ausrastet, der rumschreit und so weiter. Das passt nicht. Zärtlich und nett zu sein sind wichtige Aspekte. Wie jetzt Römer 12, Vers 10. Bianca, würdest du bitte hier Römer 12, Vers 10 lesen?
Mhm. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Römer 12, 10.
Ne? Nett sein. Nett sein, andere Leute achten, ist total wichtig. Ist total wichtig, aber ich drehe mal diese Münze um oder diesen Spieß um und sage die harte Seite der Liebe. Was jetzt Belkis vorher erwähnt hat, was sie diesen jungen Leuten gesagt hat. Ne? Und so, das waren harte Worte. Aber die waren Worte, die aus der Liebe gekommen sind. Das heißt, die Liebe, die offenbart sich in bestimmte Taten, die nicht immer zärtlich sind. Zum Beispiel für Gerechtigkeit zu sorgen. Wenn Leute jetzt Ungerechtigkeit machen und einander kommt und sagt, hört auf damit, ne, dann ist das jetzt nicht nett, diesen Leuten gegenüber, die das ungerecht machen. Ne. Den Weg zu zeigen, es gibt auch Leute, die dann auf dem falschen Weg sind, und wenn man hingeht und sagt, Leute, ihr geht völlig falsch, ihr seid, geht in der falschen Richtung und so, ändert und so, ne, dann werden sie vielleicht sauer und sagen, ja, halt den Mund oder so. Ne? Die Wahrheit zu sagen, ne? Was du vorher erzählt hast, denen zu sagen, Gott ist mein Zeuge, ich bin hierher gekommen, um euch zu sagen. Und ihr habt das abgelehnt. Ne? Das ist halt die Wahrheit. Ne? Die Wahrheit ist schlimm. Die Leute sollten darüber nachdenken. Diesen Leuten gegenüber ist das jetzt nicht nett sozusagen, aber ist ein wichtiger Teil der Liebe. Wenn wir immer nur nett sind, dann gehen auch die Leute verloren, weil man irgendwann sagen muss, Leute, wacht auf. Ne? Das Evangelium zu predigen. Und das Evangelium zu predigen beinhaltet auch, ne, dass man sagt, der Mensch ist ein Sünder, der Mensch ist verloren und so weiter. Was die Leute nicht mögen, solche Sachen zu hören. Aha. Ja, aber hier nächsten Satz habe ich geschrieben, respektvoll die Wahrheit zu sagen, weil wenn wir jetzt merken, dass andere auf dem falschen Weg sind und er überheblich zu denen geht mit ausgestrecktem Finger und sagt, hört zu, ihr Sünder, ihr geht alle in die Hölle und ne, wenn ihr euch nicht bekehrt, ne, dann und so weiter, dann haben wir das Falsche gemacht, weil die Liebe sollte auch rüberkommen. Auch wenn, ne, wie Jesus, der hat den Seil genommen und diese Geschäftsleute im Tempel vertrieben und gesagt, haut ab, ne, das hier ist ein Gebetshaus, aber die Liebe muss rüberkommen. Dass die Leute merken, er hat das getan, weil er das Haus Gottes schätzt. Er hat es nicht gemacht, weil er die Menschen, weil die Händler hasst, sondern weil er das Haus Gottes liebt. Und wenn wir zu den Leuten gehen und sagen, bekehr dich, du bist verloren, die Leute sollen merken, dass wir das sagen, nicht weil wir sie hassen, weil wir Vorurteile haben gegen sie, sondern weil wir sehen möchten, dass sie auch errettet werden, dass sie aus diesem Weg gehen, dass es uns leid tut, dass die Menschen verloren gehen. Das soll rüberkommen, die Liebe. Warum müssen wir die Wahrheit sagen, manchmal hart sagen? Weil wir nicht möchten, dass die Leute verloren gehen, weil wir sie lieben. Und das sollte dann auch rüberkommen, dass wir sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt hart sein muss mit dir, aber ich freue mich nicht, wenn du verloren gehst und so weiter. Ne? Ja. Weltliche Liebe ist die Erfüllung der Wünsche und Lüste der Menschen. Göttliche Liebe aber geht darüber hinaus und erkennt ihre wahren Bedürfnisse. Die Menschen, die, wenn sie an Liebe denken, denken sie Erfüllung ihrer Lüste. Aber wenn wir denken Liebe, denken wir, was braucht der Mensch wirklich? Wie kann ich den Leuten helfen in das, was die wirklich brauchen in ihrem Geist, damit sie gerettet werden oder damit ihnen besser geht? Ja. Handeln. Ob man das Gebot der Liebe erfüllt oder nicht, hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern von dem, was man tut. Lass mal sehen, jetzt ist Belkis, ne? Belkis, könntest du hier Lukas 6, 31 bitte lesen?
Die Menschen, so wie ihr selbst behandelt, von ihnen, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt. Lukas 6, 3.
Gut. Die Liebe ist immer konkret. Liebe, ja, natürlich ist die Liebe im Herzen, aber ich kann nicht sagen, ich liebe die Menschen, aber ich hau den in die Fresse, ne? Oder ich schneide ihnen den Hals ab, ne? Das geht nicht. Das heißt, Liebe, anderen Menschen lieben, ist immer, äußert sich immer in konkreten Taten. Und darum geht es. Wichtig ist, was wir in unserem Herzen haben. Jesus hat gesagt, aus dem bösen Herzen kommen, ne? Das ist alles Böse. Mord und Ehebruch etc. kommt alles aus dem bösen Herzen. Und darum brauchen wir jetzt ein gutes Herz, ein liebendes Herz, damit auch die guten Taten daraus kommen. Diesen nächsten Vers, Römer 13, 9, hatten wir vorher schon ein bisschen kommentiert. Schwester Bianca, würdest du den bitte lesen, Römer 13, 9?
Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welche andere Gebote es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten wie dich selbst. Römer 13, 9.
Ja, Jesus fasst das hier alles zusammen und wenn wir so nachdenken über den Heiligen Geist, ja, der Heilige Geist schüttet die Liebe in uns aus. Der Heilige Geist schenkt uns das neue Leben. Der Heilige Geist schenkt uns die Neugeburt. Das heißt, alles macht der Heilige Geist. Und auch der Heilige Geist leitet uns im Weg, dass wir diese Gebote, diese 10 Gebote, die hier ja erwähnt werden, sind hier nicht 10 in diesem Fall, aber ich meine, dieser Vers erwähnt die 10 Gebote von 2. Mose 20, ne? Dass der Heilige Geist uns führt, diese Gebote zu gehorchen. Er zeigt uns durch unseren Gewissen, er zeigt uns durch das Wort und er erinnert uns an das, was Jesus gelehrt hat. Er macht diese Arbeit. Wir selber können nicht wirklich kapieren, was Liebe ist. Wir brauchen den Geist Gottes. Und nur wer von Neuem geboren ist, der kann auch dieses Gebot gehorchen. Er kann das verstehen. Wieso konnte Jesus dann das alles so zusammenfassen, obwohl Jesus gesagt hat, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz zu ändern oder zu verbieten oder zu das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Wie konnte er das sagen? Und hier geht er hin und fasst die ganzen Gesetze in eins zusammen. Wie kann er das tun? Ja, genau, weil hinter dieses eine Wort steht der Heilige Geist, weil der Heilige Geist lehrt uns lieben. Der erfüllt uns mit Liebe und so scheinen uns auch alle Gebote auch leicht zu gehorchen oder viel leichter zu gehorchen, weil Gott ist jetzt in uns. Gott, er zeigt uns selbst, was ihm nicht gefällt in unserem Leben. Das ist eine Veränderung der Gesinnung, Veränderung unserer Ansichten, Veränderung unseres Herzens, Veränderung unserer innerlichen Wandeln. Und dadurch, dass unser Herz verändert wird durch den Heiligen Geist, können wir alle schriftlichen Gesetze erfüllen und darüber hinaus. Ja, wie können wir dann über die schriftlichen Gesetze gehen? Weil der Wille Gottes ist viel größer als die schriftlichen Gesetze. Werden wir später sehen, das mit dem Willen Gottes, wie erfüllen wir den Willen Gottes? Ich habe hier eine Lektion. Lass mal sehen, steht das? Ich denke, das ist im Heft Nummer 4, Erfüllung vom Willen Gottes. Wie findet man den Willen Gottes? Wichtig ist, ja, den Willen Gottes zu erfüllen, weil der Pharisäer, der kann den Willen Gottes nicht erfüllen. Er weiß nicht, welcher der Plan Gottes für sein Leben ist. Er kann das nicht wissen, weil dafür bräuchte er den Heiligen Geist. Darum konnte der Pharisäer das nicht. Nur ein wiedergeborener Christ kann auch empfangen in seinem Geist die Erleuchtung, was ist der Plan Gottes für mein Leben, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Ja, natürlich ist der Wille Gottes, dass wir nicht töten, dass wir nicht Ehe brechen, okay, aber es geht darüber hinaus, ganz persönlich. Es gibt Sachen, die ganz persönlich sind, die gar nicht in der Bibel stehen. Ne? Zum Beispiel jetzt, welchen Beruf soll ich ausüben, etc. Und darum, nur der Heilige Geist tut diese ganzen Sachen. Die Kraft zu lieben liegt in Gott. Er ist der Liebesbrunnen. Nur wenn wir jetzt eine Beziehung zu Gott haben, dann füllt uns Gott. Gott füllt unser Herz. Er wohnt in unser Herz und er füllt uns und er schenkt uns diese Kraft, wirklich zu lieben. Ohne Gott in unserem Herzen können wir nicht wirklich lieben. Die Menschen, die jetzt Gott nicht in ihren Herzen haben, die versuchen vielleicht, das hier durchzusetzen. Ich muss jetzt meinen Nächsten lieben und so. Das ist ein Gesetz, die gesetzliche Menschen, die fasten, die tun das. Die sagen, ja, ich muss das jetzt tun. Ich muss meinen Nächsten lieben. Ich beiß mir auf die Lippen und ziehe das jetzt durch, obwohl ich das überhaupt nicht will. Aber wir, lebendige Christen, wir haben Gott in unserem Herzen und Gott zeigt uns, Gott füllt uns, er schenkt uns die Kraft, das zu machen. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Bianca, ne? Ja, Belkis. Gut. Nein, ganz oben, 1. Johannes 4, 7, da fehlt dieser Strich an der Seite, aber es ist auch ein Bibelvers.
Denn ein Nachfolger Jesu nicht lieben kann, offenbart dies, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gott ist Liebe und seine Kinder sollen in Liebe leben. In diesem Sinne ist die Liebe ein Kriterium zu zeigen, wessen Kinder wir sind. 1. Johannes 2,9-10.
Aha, gut. Aha. Ja, genau, das habe ich gemeint. 1. Johannes 4, 7. Ich weiß nicht, ob in eurem Heft da so ein schwarzer Stich daneben ist. Nein? Okay, in meinem Heft ist auch nicht der Strich, weil alle Bibelverse habe ich so einen Strich daneben gemacht. Und nun in diesem, da war dieser Fehler, habe ich schon hier notiert, dass man weiß, was dann wirklich Bibeltext ist. Weil da aus diesem, was du vorher gelesen hast, 1. Johannes 2, 9-10 etc., da ist nur wo die Bibeltexte stehen, die dieses Argument beweisen. Ne? Das ist völlig was anderes. Ne? Das habe ich geschrieben, das steht nicht in der Bibel. Ne? Wenn ein Nachfolger Jesu nicht lieben kann, offenbar dies, dass etwas nicht in Ordnung ist. Du hast gewundert, ich habe das nie in der Bibel gelesen. Gut. Ja. Schön, dass du das gemerkt hast, ne? Ansonsten könnte ich hier dir ein Evangelium nach Rolf unterjubeln. Und ja, das sehen wir, ne? Wenn ein Nachfolger Jesu nicht lieben kann, offenbart dies, dass etwas nicht in Ordnung ist. Gott ist Liebe und seine Kinder sollen in Liebe leben. Ganz klar. Ne? Wenn ein Christ sagt, ich kann nicht lieben, dann braucht er ein Wunder oder dann braucht er mehr den Heiligen Geist oder vielleicht ist er gar nicht richtig bekehrt, etc. Ne? Und wenn wir jetzt sehen, Leute, die jetzt sich als gläubig äußern, dass die nicht lieben, dass die immer egoistisch sind, dass die immer nur an sich denken und so weiter, dass die nicht versuchen, anderen zu helfen und so, da ist ein Problem. Die verstehen das Evangelium nicht oder vielleicht fehlt ihnen den Heiligen Geist und so weiter. Ich weiß nicht ganz genau, aber da muss man schon für denen beten und vielleicht müssen sie sich dann wirklich bekehren oder so. Ne, ich kann hier nicht richten, aber ich sage einfach so, das wäre ein Zeichen, so ein Zeichen, wenn jemand nicht lieben kann oder wenn jemand nicht weiß, was Liebe ist. Liebe ist, ne, der Kern der Sache sozusagen. Ein Christ zu sein heißt lieben. Weil Gott Liebe ist, dann müssen, das heißt, ist die Natur der Sache, dass wir auch lieben. Wenn Gott in uns lieb ist und Gott ist Liebe, dann sollen wir auch lieben. Das ist logisch, das ist, ne, eine Reihenfolge. Ja. Hier noch ein paar Worte über Demut und Dienstbereitschaft, was auch mit Liebe zu tun hat. Was ist Demut? Eine christliche Tugend, die Erkenntnis der eigenen Schwäche, Bescheidenheit. Bianca, würdest du bitte lesen hier, Philipper 2, 3? Danke. Ne? Als Vorbild haben wir Jesus. Er hat sich bewusst gedemütigt und gedient. Belkis, würdest du bitte hier?
Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Philipper 2, 5, 7.
Gut, er ist unser Lehrer auch hier, das heißt auch im Thema Liebe. Demut verhilft uns zum innerlichen Frieden. Bianca, bitte.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 29.
Ne, diese Verse reden über Demut, reden über anderen Menschen zu helfen, erkennen unsere eigene Schwäche. Alles hat mit Liebe zu tun. Ja, wir können hier stundenlang über dieses Thema sprechen, aber ich denke, das ist schon mal genug, dass wir wirklich ja bewusst werden, was ist wirklich Liebe, was ist biblische Liebe. Amen.